Vortragskassette 1008. Auf beiden Seiten der Kassette spricht Adolf Heller über das Thema »Wie Gott zu uns spricht. Sieben Arten des Redens Gottes«, München 1962. Paulus Verlag, Karl Geier, Heilbronn, Goethestraße 38.
O Gott, wir danken dir, Vater der Herrlichkeit, Gott aller Gnade, dass du dich in deinem Sohne Jesus Christus nicht nur enthüllt, entschleiert, sondern dich uns dargeboten und mitgeteilt hast. Wie groß ist das und wie wunderbar sprichst du zu jedem, in jeder Gegebenheit und Gelegenheit. Lass uns jetzt in dieser Stunde einen Blick dafür gewinnen, wie du sprichst, was du uns zu sagen hast, was du mit uns vorhast, was wir sein dürfen in uns vor dir und was wir sein dürfen für dich bei anderen. Wir leben in einer Welt, die lechzt nach Frieden und Freuden und Kraft und Trost. In einer Welt voll Verzweiflung und Schmutz, voll Elend und Schwermut und Selbstmordgedanken. Da hast du uns hineingestellt, dass wir Heil, Leben, Frieden und Freude den Menschen anbieten, die in Christo Jesu überströmend vorhanden sind. Dass wir den Leuten sagen, dass es sowas gibt und dass wir den Leuten helfen, dass sie es sehen und ergreifen und darinnen selig werden. Gib uns eine solche Ausrüstungsstunde zum Dienst heute Nachmittag. Segne uns nach dem Reichtum deiner Gnade, o Gott und Vater, in Christo Jesu, zum Preis deines herrlichen Namens. Sprich jetzt zu uns, lass uns hören und lass uns in den Tiefen unseres Geistes und unserer Seele bis hinein ins sterbliche Fleisch deine lösenden, beglückenden, befreienden Gottes Lichts- und Lebenskräfte empfangen, auf dass wir bewusst und unbewusst sie weiter strömen in eine seufzende Schöpfung. Gelobt sei dein Name. Du hast uns gehört und erhört und tust überbitten und überverstehen. Amen. Meine Freunde, meine Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten Gottes. Unser Nachmittagsthema heißt, wie Gott spricht. Und dazu lese ich zunächst einen Schriftzusammenhang aus dem Alten Testament und dann ein Wort aus dem Neuen Testament. Denn auch wir werden gefragt, wo ist denn dein Gott? Wo ist denn dein Gott? Ich sehe nichts von ihm. Ich fühle ihn nicht. Es ist ein Trugbild von Narren und Toren. Und da sind wir verantwortlich, den Leuten etwas zu sagen. Und wenn wir ein ihm geweihtes, ihm total hingegebenes Leben führen, können wir das auch. Durch seinen Heiligen Geist. Und dazu möge diese Stunde dienen. Wie Gott spricht. Ich lese aus Hiob 33 einige Verse. Und zwar von Vers 14 ab. Hiob 33, Vers 14. In einer Weise redet Gott und in zweien. Das wird etwa deutsch heißen, auf die eine oder andere Weise, auf irgendeine Weise redet Gott, ohne dass man es beachtet. Das heißt, die Menschen, die achten gar nicht darauf. Die merken gar nicht. Sie wollen gar nicht, dass Gott zu ihnen redet. Ohne dass man es beachtet. Hiob 33, 14. Und nun werden verschiedene alttestamentliche Methoden genannt, wie Gott spricht und was er uns sagt. Das ist etwas ganz Wunderbares. Ich will es nur vorlesen. Beschäftigen soll uns ein etwas erweitertes Thema als Ausrüstung für unseren Dienst und Wandel. Ich lese. Im Traume, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt, im Schlummer auf dem Lager, dann öffnet er das Ohr der Menschen. um den Menschen von seinem Tun abzuwenden, damit der Mensch von seinem Leben, das in Sünde und Schande verläuft, mehr oder weniger grob oder mehr oder weniger fein und getarnt, um den Menschen von seinem Tun abzuwenden, dass er seine Seele zurückhalte von der Grube und sein Leben vom Rennen ins Geschoss, das heißt vom Verfallen ins Gericht. Auch wird er gezüchtigt mit Schmerzen. Das erste war der Traum, die Gedanken, die bei Nacht kommen. Und jetzt kommt eine zweite Methode, wie Gott spricht. Auch wird er gezüchtigt mit Schmerzen auf seinem Gelager, auf seinem Lager und mit beständigem Kampf in seinen Gebeinen. Und sein Leben verabscheut das Brot und seine Seele die Lieblingsspeise. Sein Fleisch zehrt ab, dass man es nicht mehr sieht. Also der Mensch hat Auszehrung und entblößt in seine Knochen, die nicht gesehen wurden. Und seine Seele nähert sich der Grube und sein Leben den Würgern. Das sind die Dämonen, die unser Leben abwürgen wollen. Und die Grube ist eine Abteilung aus den vielen toten Abteilungen, die die Schrift nennt. Ist eine die Grube, der Tartaros, die Gehenna und wie sie alle heißen, der Abyssos. Das sind lauter Abteilungen, das Meer gibt die Toten. Der Tod gibt die Toten und der Abyssos gibt die Toten und so weiter. Und sein Leben nähert sich den Würgern. Wörtlich heißt das den Tötenden oder den Umbringenden. Jetzt kommt eine dritte Sache. Wenn es für ihn einen Gesandten gibt, wenn es für diesen Menschen, der in dieser Lage ist, der hinabsinkt ins Grab, ins Verderben, wie die große Masse rings um uns her, denen gegenüber wir keine stummen Hunde sein dürfen, denn sie warten darauf, dass wir ihnen etwas sagen. Wenn es einen Gesandten, einen Apostolos, einen Sonderbeauftragten, einen von Gott gegebenen, von Gott gesandten, wenn es den gibt, einen Ausleger, einen aus tausend, das heißt, der die Engel und Geistermächte überragt, größer ist, der wird den Menschen zur Erkenntnis und zum Selbstgericht führen und wird sich ihrer erbarmen. Dieser Gesandte, dieser Beauftragte, wenn es so einen gibt. Meint ihr, dass es einen gibt? Ja. So wird er sich seiner erbarmen und sprechen, der Gesandte, zu Gott, erlöse ihn, dass er nicht in die Grube hinabfahre. Ich habe ein Lösegeld für ihn bereit. Wisst ihr auch davon etwas? Habt ihr es den anderen gesagt? Von dem Lösegeld, das er rettet aus der grausamen Grube und aus dem dämonischen Griff, aus den Krallen der Würgenden und Tötenden. Sein Fleisch wird frischer sein als in der Jugend. Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jünglingskraft. Der kranke, elende Mensch, der die Auszehrung hatte, dessen Fleisch wird wieder kommen. Der wird wieder wie ein Jüngling frisch und froh. Er wird zu Gott flehen, fängt es an, ein Gebetsleben zu führen. Und Gott wird ihn wohlgefällig, mit Freuden, mit Liebesbegehren wird Gott ihn annehmen. Den Armen, der in die Grube hineinstürzt wegen seiner Sünden, den wird er annehmen. Um des Lösegeldes willen, das der Gesandte Jesus Christus bereithält für ihn. Steht im Buch Hiob. Ich lese weiter. Und er, der Mensch, wird sein, nämlich Gottes Angesicht schauen, mit Jauchzen. Und Gott wird dem Menschen seine Gerechtigkeit vergelten. Gott wird uns das vergelten, was Christus an uns tut, was wir von Christus an uns tun lassen, an Güter und Liebe. Dafür wird Gott uns belohnen. Gott schenkt uns in seinem Sohn Gaben und Güter und Freuden und Kräften und Segnungen und Seligkeiten. Und dafür, dass wir die annehmen, dafür belohnt er uns noch. Er ist ein solcher Gott. Das kann kein Götze, kein Dämon der anderen Völker, der Heidenvölker, was unser Gott, unser Vater tut. Er, der ehemals Elende und jetzt Gerettete, wird vor den Menschen singen und sagen, ich hatte gesündigt und die Geradheit verkehrt. Das heißt, ich bin auf falschen, krummen, sündigen Wegen gegangen und es war mir nicht vergolten. Ich bin nicht dafür bestraft worden. Weil er, der Löser, der Apostolos, weil er die Strafe getragen hat. Er hat meine Seele erlöst, dass sie nicht in die Grube fahren. Und jetzt kommt ein wunderbares Wort, das heißt nach dem Urtext, und meine Seele entfaltet sich dem Lichte, wie die stillen Blumen will ich sich entfalten. Meine Seele entfaltet sich dem Lichte. Dann strömt das lösende, beglückende Licht des Friedens und der Freude ins Herz. Und der Mensch singt und sagt und jauchzt und jubelt. Siehe, das alles tut Gott zwei- oder dreimal mit dem Menschen, um seine Seele abzuwenden von der Grube und dem Totenreich, dass sie erleuchtet werde vom Lichte der Lebendigen. Wenn wir nur 8 Tage Zeit hätten, wäre ich versucht, einmal dieses Stück auszulegen. Aber ich will es nur gelesen haben und lese dazu noch ein kurzes Wort aus dem, nur einen Vers aus dem Neuen Testament. Ich lese Hebräer 1, Vers 1. Hebräer 1, Vers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise vor Alters her zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn. Und dann wird gesagt, was nun Gott mit diesem Sohn macht, auch das kann ich nur vorlesen. Es ist so gefüllt, es ist so gewaltig, wie Gott im Sohne redet, den er gesetzt hat zum Erben des All. Sohn. Und die sich vom Sohne ansprechen, die sich vom Sohne erfassen lassen, sind dann die Miterben dieses Erben. Wir sind Erben Gottes und Miterben Christi, den er gesetzt hat zum Erben des All, durch den er auch die Weltzeiten gemacht hat. Das ganze Weltgeschehen verläuft in sogenannten Äonen oder Ewigkeiten oder Weltzeiten. Wie viele es gibt, weiß ich nicht. Manche sagen, es gäbe 5, andere sagen, es gäbe 7, andere sagen, es gäbe 12 und wieder andere sagen, es gäbe 49 Äonen. Und ich glaube, die haben recht, weil dann der 50. Äon, das Jubeljahr kommt, wo das gesamte Weltall freigelassen wird. Aber ich weiß es nicht genau, jedenfalls sind die Äonen durch den Sohn eingesetzt. Der Äon, in dem wir jetzt leben, ist der böse, verbrecherische, schmutzige, gemeine, gefährliche Äon. Ich habe eben die gangbarsten französischen, englischen und italienischen Übersetzungen genannt. Dieser Äon. Ja. Wisst ihr übrigens, was die neueste Mode ist? Was modern ist? Mord ist Mode. Das steht heute in eurer größten Münchner Zeitung in dicken Balkenbuchstaben auf der letzten Seite. Auf der hintersten. Ich lese nur die vordersten, die hinterste Seite. Was drin ist, schenke ich mir. Deshalb kann ich auch nichts von der Frau oder Fräulein Vera Brüne sagen, wie ich gebeten wurde. Ich bekümmere mich nicht um Finanzverbrechen und Sexualverbrechen und Mörder und das. Ich bekümmere mich um den lebendigen Gott und seinen Sohn. Und das ist so groß, dass ich für die Vera Brüne, heißt das so, ja, dass ich für die keine Zeit habe. Ja. Mord ist Mode. Hat jemand von euch gelesen zufällig? Oh, seht das, hier sind ein paar. Ja, also ich habe es auch gelesen. Hat ja genügt, die Überschrift. So. Meine Freunde, wir stehen ja die Äonen gemacht hat. Und unser Äon ist ein Äon des Mordes und der Bosheit und der Schande. und wird immer schlimmer. Und ehe das Schlimmste kommt, wird die Gemeinde entrückt und dann kommt die Drangsal. Dann ist Mord wirklich Mode. Welcher der Abglanz seiner Herrlichkeit ist und der Prägestempel seines Wesens. Gott prägt uns um in das Bild seines Sohnes. Und der Prägestempel ist eben sein Sohn. Und das all durch das Wort seiner Macht tragend, nachdem er durch sich selbst, der Sohn, die Reinigung der Sünden gemacht hat, hat er sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe, indem er besser geworden ist als die Engel. Und alle Engel Gottes sollen, werden ihn, den Sohn, anbeten. Alle, die Lichtsengel und die Finsternisengel, die Seraphimen, die Cherubin und die Throne und Mächten und Gewalten, die Gesetzesengel und die gesetzlosen Engel. Alle Engel Gottes werden ihn anbeten. Ihn. Jetzt sage ich noch etwas, ihr dürft aber nicht erschrecken. Den Sohn, der aus Haupt und Gliedern besteht. Aus Haupt und seine Glieder. Das kann ich euch biblisch beweisen. Das steht geschrieben. Ich sage jetzt nicht, bitte, versteht mich nicht falsch, und die Engel werden mal uns anbeten, das sage ich nicht. Aber den Sohn, denn wir sind zu Söhnen gemacht, und der Fülle-Sohn ist das Haupt plus Glieder. Und den werden einmal alle Engel und Geisterwächter anbeten. Und den äußersten Lichtsengeln, die wir neu zeugen müssen, bis zu den Finsternisengeln, die wir richten müssen. Wisst ihr nicht, dass ihr die Engel richten werdet? So hat Gott geredet. Und nun will ich versuchen, aufgrund dieser beiden Zeugnisstellen aus dem Alten Testament, das war Hiob 33, und im Neuen Testament, das war Hebräer 1:1-6, will ich euch sagen, oder will ich euch sieben Arten nennen, wie Gott spricht. Ihr könnt ja auch auf verschiedene Art sprechen. Man kann von Mensch zu Mensch sprechen. Man kann jemand telefonisch anrufen, kann mit dem sprechen über einen Draht. Kann man, ohne dass man ihn sieht, bis jetzt. In 2, 3, 5 Jahren werden wir ihn dann auch sehen, mit dem wir sprechen. Ja. Und man kann ihm ein Telegramm schicken, mit Rückantwort. So kann man auch mit ihm sprechen. Man kann auf mancherlei Art, wir können auf mancherlei Art sprechen. Mündlich, telefonisch, telegrafisch. Man kann auf ein Tonband sprechen und kann dieses Tonband jemand schicken. War ein Direktor, der spricht die Antwort eines Briefs aufs Tonband und gibt das Tonband seiner Sekretärin. So spricht er. Das wird heute vielfach gemacht. Ich habe das früher abgelehnt für christliche Versammlungen. Ich habe es abgelehnt. Bis ich mehrfach hörte, dass Leute, die so ein Tonband bekamen, also irgendwo, meistens in Mannheim war das, einen Vortrag hielt, das wurde dann zu Gelähmten, zu Einsamen, Alten, Armen, Kranken, Krankenhäuser, Armenhäuser und so weiter, sind dann Brüder hin und haben das abspielen lassen, dass ich hörte, dass Leute, die zum ersten und einzigen Mal sowas hörten, zum lebendigen Glauben kamen. Und dann habe ich mich vor Gott geschämt und eine Buße getan. Seitdem habe ich nichts mehr dagegen. Ob da jetzt 1, 2, 3, 4 Mikrofone stehen oder in Stuttgart stehen meistens 14, das macht nichts aus. Ich sage, gut, tragt es hin, dient damit dem Herrn. So spricht, so können wir sprechen, wir Menschen. Glaubt ihr nicht, Gott könnte noch viel besser sprechen als wir. Ich werde euch nachher 7 Arten nennen, wie Gott spricht. Ich sage, wir können sprechen per Tonband, wir können sprechen per Brief. Kann auch ein Mensch, der ertrinkt, in dem Augenblick, wo er ertrinkt, im Indischen Ozean, kann er da am Bett der Mutter erscheinen, noch triefend nachts, und kann seiner Mutter ein Abschiedswort sagen. Ist das wirklich? Es gibt genug Fälle, wo das festgestellt ist, dass Sterbende noch einmal eine Botschaft sagen. Das gibt es. Das muss nicht unbedingt dämonisch sein, durchaus nicht. Ich könnte da persönliche Erfahrungen und Erlebnisse nennen. Also, ich wollte nur sagen, der Mensch kann auf mancherlei Weise und aus mancherlei Situationen heraus sprechen. Auch per Telepathie, nicht nur per Telefonie oder per Telegramm, auch per Telepathie. Aber ich will darauf nicht eingehen. Unser Thema heißt ja nicht, wie der Mensch sich äußern kann. Das sollen die Anthropologen nennen, sagen. Wir haben Größeres und Wesenhafteres. Wir wollen hören, wie Gott spricht. Erstens, Gott spricht zu uns durch die Zeichensprache in der Natur. Was meint ihr wohl, warum Gott an die Himmel Sonne, Mond und Sterne stellt? Was meint ihr wohl, warum Gott um euch die Berge stellt und die Wolken in der Luft und das Gold der Sonne auf das Laub der Bäume fallen lässt? Was meint ihr wohl, warum Gott euch so ein wunderbares Kunstwerk wie eine Hand gegeben hat, die zu allem fähig ist? Zu allem, zu den feinsten Arbeiten und zu den gröbsten Zuschlagen, die fluchen kann und die segnen kann. Was meint ihr, warum Gott euch eure Glieder gibt und die Welt um euch herstellt in wunderbaren Kulissen? Soll ich euch sagen? Ich sage es euch, lese es dann vor. Damit ihr ohne Entschuldigung seid, damit niemand sagen kann, ja, wir haben nicht gewusst, dass es einen Gott gibt. Wir haben nicht gewusst, dass wir uns mal verantworten müssen. Das haben wir nicht gewusst. Und das lese ich euch vor. So redet Gott in der Zeichensprache der Natur. Römer 1, 19 und 20. Römer 1, 19 und 20. Hören wir das Zeugnis Heiliger Schrift. Für uns und für die, die Rechenschaft fordern von dem Glauben, der in uns ist. Wie können Sie nur sowas Verrücktes glauben? Sagte mir mal ein Mann von der SPD, der da so Grammophonplatte war. So. Wie können Sie nur sowas Verrücktes glauben? Ein Mann, der mein Sohn sein konnte. Hätte sein können. Da habe ich dem erklärt, wie ich sowas Verrücktes glauben kann. Ja. Hat er mich rausgeschmissen. Römer 1, 19 und 20, wo geschrieben steht, weil das Erkennbare von Gott offenbar ist, hat Gott es den Völkern, den Menschen offenbart, denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, nicht seine Gottheit. Sie hat Gott nicht offenbart dem natürlichen Menschen, sondern seine Göttlichkeit. Das sind zwei Worte. Seine Gottheit und sein innerstes Wesen hat Gott nicht in Sonne, Mond und Sternen geoffenbart. Das hat er, wie wir nachher sehen wollen, in Christo Jesu geoffenbart. Aber dass es einen Gott gibt und dass dieser Gott ein gewaltiger Gott ist und dass dieser Gott donnern und zürnen kann, das hat Gott geoffenbart. Ich lese weiter. Denn das Unsichtbare von ihm, seine ewige Kraft und seine Göttlichkeit, wird seit der Erschaffung der Welt in dem Geschaffenen offenbar gemacht und geschaut, damit wir ohne Entschuldigung seien. Von uns kann niemand sagen, ich habe nicht gewusst, dass es einen Gott gibt, hat mir niemand gesagt. Bitte, die Sonne am Himmel, der Mond und die Sterne, jeder Baum und jeder Busch, jeder Wurm, jedes Vöglein, dein eigener Körper ist ein Beweis, es muss einen wunderbaren Schöpfer Gott geben, aus Dreck und aus nichts, wie uns der Unglaube weismachen will, ist das nicht entstanden. Ist das nicht entstanden? Ganz gewiss nicht. Meine Freunde, das ist Nummer eins. Dazu wäre viel zu sagen. Die Natur, das Natürliche, das Geschaffene, ist uns deshalb vor die Sinne gestellt, damit wir einmal, wenn wir vor dem Thron Gottes stehen, nicht sagen, von uns hier sagt das niemand. Das sind die, die draußen sind. Die sagen, oh, hab ich gesehen, im lieben Gott, ich habe Wälder wach gefrieren. Ich stand am brausenden Meer. Und im rauschenden Wald, aber von ihrem lieben Gott habe ich nichts gesehen. Hat man mir gesagt, da war jener Schiffsjunge doch Klüger. Da war ein gläubiger Schiffsjunge von 15 Jahren auf einem Luxusdampfer mit einem gottlosen Kapitän, der ein Flucher und Säufer und unzüchtiger Mensch war. Und der ärgerte sich über diesen frommen Jungen. Und stellte sich eines Tages, als der Junge da Dienst hatte ans Reling, und hat dann mit dem Fernrohr geguckt und geguckt und geguckt und ganz fast aufgeregt, dass der Junge frug: Kapitän, was suchen Sie denn? Sagt er, ich suche deinen lieben Gott und kann ihn nicht schauen. Sagt er, Herr Kapitän, selig sind die reines Herzens sind. Die werden Gott schauen. Sie können ihn nicht schauen. Hat der gesagt, der Junge. War eine gute Antwort. Meine Freunde, darüber wäre viel zu sagen. Ich müsste jetzt den 19. Psalm aufschlagen und euch den 19. Psalm einmal deuten. Der zerfällt in zwei Teile. Der eine handelt von den Gestirnen und der andere handelt von dem Wort Gottes. Aber ich will das nicht tun. Ihr werdet in der Schrift noch viele Beweise für meinen ersten Punkt finden, dass Gott redet durch die Zeichensprache in der Natur. Zweitens, Gott redet durch die Wundersprache in der Erfahrung. Auch die, die die Wunder leugnen, auch die, die sagen, Wunder gehören nicht in unser Zeitalter und gehören nicht in unsere Botschaft, gehören nicht in unser Evangelium, auch die müssen zugeben, dass sie von Kindesbeinen an viele Wunder erlebt haben. In Krankheit, Bewahrungen in Gefahren, Befreiungen vor und in aussichtslosen Situationen. Unsere Erfahrung lehrt uns, dass wir auf viele Art und Weise, und zwar sowohl der Völker als auch des Einzelnen, erfahren, Gott ist ein wunderbarer Gott. Dass man sich wundern muss, dass man staunt. Und Gott ist ein Gott, der den natürlichen Verlauf der Dinge abstellen oder in sein Gegenteil verkehren kann. Wie viele Ärzte, wir haben ja auch Ärzte unter uns heute Nachmittag, haben schon gesagt, hier ist ein Wunder geschehen. Ich war bei einem sehr, sehr guten Diagnostiker, der wohl als einer der besten Deutschlands gilt, und habe ihm gesagt, ich kenne ihn von Paris her, vor 40 Jahren, und habe ihm gesagt, Herr Doktor, ich hatte ein Sarkom schlimmsten Grades, der bis in die beiden Lungen hinein verwurzelt war, der für ein Atherom gehalten wurde, für ein harmloses Fettgeschwulst, wegoperiert wurde. Und daher hat die Universität Tübingen gesagt, das ist ja ein schlimmer Sarkom, der Mann kann unmöglich noch 3 Monate leben. Das war vor 5 Jahren. Und nun fühle ich mich wohl, bin gesund. Können Sie konstatieren, ob noch etwas davon da ist? Nun gilt er als einer der besten Augendiagnostiker. Man kann dazu stehen, wie man will. Nach der Schrift kann man die Augendiagnose nicht ohne weiteres ablehnen. Ich sage nur, und das sagte er zu mir, Herr Heller, es ist kein Fadenkrebs mehr in Ihrem Körper, das kann ich Ihnen versichern, kann ich Sie versichern. Das, was Sie erlebt haben, das nennt man ein Wunder. Das ist eine medizinische Unmöglichkeit und das nennt man ein Wunder. Als Dankeschön wollte ich nur wissen, ich habe einen Gott, der Wunder tut. Wir haben ja oft darüber gesprochen. Ja. Also die Erfahrung stellt uns hinein in die Erlebnisse vieler Wunder. Und ich bin überzeugt, wenn wir jetzt hier Zeit hätten wie die Orientalen, und jeder würde mal hier herauskommen, der irgendein Wunder erlebt hat, und würde das bezeugen, das gäbe eine Versammlung von 7 Stunden, die gar nicht abreisen wollte. Und denn jeder von uns hat Wunder der Gnade und Wunder des Gerichtes nach Leib, Seele und Geist erlebt. So spricht Gott. Gott spricht durch die Wundersprache der Erfahrung. Ich erinnere nur etwa an den Vater Simsons. Wie hieß denn der? Weiß es jemand zufällig? Jawohl, Manoah. Wo ist der Schriftgelehrte? Manoah. Der Vater Simsons, dieses Wunder, das er erlebte, wie sich dann der Engel hinaufsprang, es war Jehova, der lebendige, wahre Gott, der als ein Elohim erniedrigt war, in die Gleichwertigkeit der Elohim, der Götter, der anderen Völker. Jedes Volk hat einen Engelfürsten, hat einen Elohim und Jesus hat sich erniedrigt von der Gottgleichheit und wurde der Elohim Israels. Da ist aber stärker und hat es gerühmt. Euer Elohim ist stärker als der Elohim der Heiden. Wunderbare Dinge. Große, gewaltige, erschütternde Dinge. Die Wundersprache der Erfahrung. und ich müsste eine ganze Anzahl von Bewahrungen, Errettungen, Heilungen und so weiter berichten, wahre Begebenheiten. Ich müsste euch eine ganze Fülle von Bibelstellen anführen. Ich will das nicht tun, weil ich euch noch tiefere Dinge zu sagen habe. Das ist die zweite Art, wie Gott spricht, durch die Wundersprache der Erfahrung. Davon ist die Bibel voll und davon ist jedes einzelne Leben in irgendeiner Weise randvoll gefüllt.
Bitte den Rekorder stoppen und die Kassette jetzt wenden.
Gott spricht durch die Herzenssprache des Gewissens. Des Gewissens spricht Gott. Wir haben hier einen merkwürdigen Apparat in uns. Und dieser Apparat wird in der Schrift genannt Synaidesis. Die Lateiner nennen es Conscientia. Und wir sagen Gewissen. Das ist dasselbe Wort alles. Ich will euch das erklären. Gestattet mir, dass mal wieder der Schulmeister lebendig wird. Ein Wasser und noch ein Wasser gibt ein Gewässer. Und eine Wolke und noch eine Wolke gibt ein Gewölke. Und ein Berg und noch ein Berg gibt ein Gebirg. Und ein Wissen. Du weißt, dass du ein Sünder bist. Und noch ein Wissen. Gott weiß es auch. Gibt zusammen das Gewissen. Das Gewissen ist das Wissen, dass Gott alles weiß. Kann man das so verstehen? Ja, das ist das Gewissen. Und dieses Gewissen spricht, das kann man natürlich betäuben mit Alkohol, Nikotin und Koffein und Fernseher und Radio und Kriminalroman und sexuellen Exzessen und so weiter. Das kann man betäuben. Aber das wacht wieder auf. Das wacht wieder auf. Und das ist ein wunderbarer Apparat. Und wehe dem, der auf die Dauer den misshandelt. Wehe dem, der wie jeder Nachtwächter, der immer eingeschlafen ist, den Wecker, der ihn nicht an die Wand geschmissen hat. Und dann war die Bank ausgeraubt. Macht es nicht so. Betäubt euer Gewissen nicht. Und wenn euch Gott in eurem Gewissen etwas aufdeckt, irgendetwas, und wenn es noch so schmerzlich wäre, dann bringt das in Ordnung. Entweder unter vier Augen, aber die meisten oder sehr viele Dinge kann man nicht allein in Ordnung bringen. Da geht ihr zu einem treuen, vertrauenswürdigen Menschen und beichtet den. Und lasst euch lösen. Und wenn es sich um Zaubereisünden handelt oder schwere Sexualsünden und so weiter, da brauchen wir eine helfende Hand. Dann brauchen wir Lösung. Was ihr auf Erden löst, wird im Himmel gelöst sein. Und der das ankündigt, da ist was verkrampft. Da steckt noch was drin. Du kannst nicht froh werden. Du bist belastet. Du bist gequält. Du fällst immer wieder in deine alten Sünden. Du wirst immer wieder von einer tiefen Angst erfasst. Das ist die Sprache des Gewissens. Die Herzenssprache des Gewissens. Die Zeichensprache der Natur. Die Wundersprache der Wunder oder der Erfahrung. Und die Herzenssprache des Gewissens. Nun steht in der Schrift viel über das Gewissen. Es gibt überreizte Gewissen. Ich kannte eine Dame, wenn sie zum Beispiel einen Brief schrieb, Berlin, 17. Juni 1940, und hat ihn dann eingeworfen, und auf einmal fiel ihr ein, wir haben ja heute schon den 18. Juni, und ich habe ja geschrieben den 17. Juni. Und da hat sie auf die Post gegangen und hat telefoniert, bitte lassen Sie den Briefkasten sonderleeren und geben Sie mir den Brief heraus, ich bezahle, was kostet. Ich habe eine Lüge geschrieben in meinem Brief. Ich habe geschrieben den 17. und wir haben ja schon den 18. Das nennt man ein überreiztes Gewissen. Ihr ahnt nicht, wie viele Menschen in ihrem Haus sind, weil sie von ihrem überreizten Gewissen nicht gelöst sind. Aber viel größer ist die Zahl der Leute, die ein abgestumpftes Gewissen haben. Wir empfinden das gar nicht mehr als Sünde. Bei mir war eine Dame zu einer vierstündigen seelsorgerlichen Aussprache. Und als die vier Stunden rum waren, dachte ich, jetzt hat sie endlich alles rausgegeben. Grauenhafte Dinge. Und dann sagte sie, ach, Herr Heller, darf ich morgen noch einmal vier Stunden kommen? Jetzt ist mir eingefallen, ich habe ja auch einen Mord begangen, den ich nicht gebeichtet habe und noch andere Dinge. Was, Sie haben einen Mord begangen und haben den dir nicht gesagt? Ich habe Ihnen doch gesagt, das Schwerste zuerst. Ja, sagt sie, wissen Sie, ich habe gar nicht mehr daran gedacht. Ich war in einer Erbschaftssache, war ich als Krankenschwester beschäftigt und habe dann einem Mann durch eine Überdosierung getötet. In einer Erbschaftssache. Ja. Das hab ich ganz vergessen, sagt sie. Gott ist nicht nur Mode, sondern Gott ist scheinbar auch eine Kleinigkeit heute. Das ist ein Erlebnis von vielen. Es gibt Menschen mit einem überreizten Gewissen und es gibt Menschen mit einem abgestumpften Gewissen. Viel schlimmer vor Gott ist das abgestumpfte Gewissen. Das Sünde nicht mehr als Sünde diagnostiziert. Das überreizte Gewissen ist für den, der es hat, viel schlimmer. Der Mensch mit einem überreizten Gewissen, der leidet an einer gefundenen Stecknadel, die er nicht abgeliefert hat auf dem Fundbüro. Viel schlimmer als der mit dem abgestumpften Gewissen an seinem Mord, den er begangen hat. Das ist das Ergebnis von 40 Jahren Seelsorge, meine Brüder und Freunde. Und durch das Gewissen redet Gott. Da ich wollte verschweigen, verzehrten sich meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Verwandelt war mein Zapf in Sommerdürre, ruft Paulus im 32. Psalm, als er ein Mörder und Ehebrecher geworden war. Meine Freunde, das war die Sprache des Gewissens. Du Lump, du bist der Mann. Du hast das getan, ja. Ja, ich bin der Mann. Meine Freunde, betrübt nicht euer Gewissen. Und wenn ihr ein überreiztes Gewissen habt, geht zu einem wertvollen, treuen Seelsorger. Geht nicht zu einem Psychoanalytiker. Da kostet eine Sitzung 80 bis 120 Mark. Und da bekommt ihr bei rotem und grünem Licht Reizworte gesagt und der will euch dann alles rausholen von eurer Vergangenheit. Aber der hat keinen Affektträger, der wirklich eine Lösung bringt. Denn der Affektträger für die Schuld, damit ist Jesus Christus. Und die Psychoanalyse, die hat er nicht. Das sind die 80 bis 100 Mark für jede Sitzung, die sind rausgeschmissen. Kommt zum Herrn, kommt zu einem Gottesmenschen, der macht es billiger. Der macht es umsonst. Und der liebe Christi will und löst euch und befreit euch. Meine Freunde, ich habe jetzt drei Arten schon genannt. Die Zeichensprache der Natur, die Wundersprache der Erfahrung, die Herzenssprache des Gewissens und nun komme ich zum vierten. Die Buchsprache der Heiligen Schrift. Die Bibel ist das langweiligste Buch, das es gibt. Ja. Für den, der sich nicht hineingelesen hat. Da kommen nicht gleich auf den ersten drei Seiten acht Tote vor und dann muss der Leser raten, wer ist der Mörder. Die Bibel ist das spannendste Buch, das es gibt. Die Bibel ist die leuchtendste Liebesgeschichte, die es gibt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben, festhalten, besitzen, genießen, weiterströmen. Welch eine Liebesgeschichte. Nehmt das Wort Gottes wörtlich. Gott meint, was er sagt und sagt, was er meint. Eine wahre Begebenheit von einer schwäbischen Bauernstube. In einer schwäbischen Bauernstube, da waren so ein paar schwäbische, Mystiker beisammen, so 10, 12 Brüder. Und da saß auch ein kleines 12-jähriges Mädchen. Das saß hinten auf dem Band und hat da mit der Großmutter gestrickt. Hörte zu. Und da sagten sie, ja, vieles, was die Bibel sagt, das müssen wir geistig nehmen. Und das meint Gott so. Wenn er so sagt, dann meint er das so. Und haben dann sind dann gleich, anstatt zunächst den Wortsinn zu nehmen, wie es da steht, sind dann gleich in geistige Bedeutungen hineingestiegen. Und da sagt auf einmal das Mädchen zu ihrem Opa, der dabei saß, Opa, wenn Gott nicht das meint, was er sagt, warum sagt er denn dann nicht, was er meint? Meine Lieben, das Wort Gottes hat eine siebenfache Auslegung, es ist siebenfach geläutert, es hat bedeutet zunächst sachlich, so wie es da steht. Ja, wenn aber da steht, dass die Wasser sich teilten und wie eine Mauer da standen, kann man von uns gebildeten, modernen Menschen glauben, dass zumuten, das auch zu glauben. Wenn in der Bibel stünde, 2 mal 2 ist 5, würde ich in der Schule unterrichtet haben. Aber steht nicht in der Bibel. Steht nicht drin. Lasst euch drauf, was ich drin steht. Aber was da drin steht, nehmen wir zunächst auf der Eselinie. der Sachlichen. Dann nehmen wir es auf der Ich-Linie. Ich darf das erleben. Wenn da steht, wer der Sohn frei macht, macht er völlig frei, dann darf ich von meinen Bindungen, von meiner Schwermut, von meiner Angst, von meinen Selbstwertgedanken frei werden. Und zwar völlig frei. Ich. Es. Ich. Und was für mich gilt, gilt für die ganze Gemeinde. Wir. Ich. Es ist so. Die sachliche Linie. Ich darf das erleben. Wir dürfen es erleben. Meine Brüder, alle Gläubigen. Du darfst das erleben. Das dürfen wir dann den anderen sagen. Und ihr dürft das erleben. Der Du, bitte nicht erschrecken, das ist Israel. Und die Ihr, das ist Israel, die Nation. Und er erlebt das. Das ist der Christus. Und sie, das ist das All, das Weltall. Und so wird jedes Wort erfüllt. Auf der Es-Linie, auf der Ich-Linie, auf der Wir-Linie, das ist die erbaulich-persönliche Bedeutung. Auf der Du-Linie, das ist die prophetische Bedeutung für Israel, die Nation. Und auf der Er- und Sie-Linie, das ist die Bedeutung für Gott und seinen Sohn und das Weltall. Das sind die sieben Deutungen des Wortes Gottes. Das hat man schon vor 300 Jahren gewusst. Gottesmänner, ich habe es in alten Sprachen nachgelesen. Habe gestaunt, wie sie schaut. Siebenfach beleuchtet. Wenn ihr wüsstet, was in diesem Buch all drin steht, wenn man es in den verschiedenen geistlichen Höhenlagen. Ich will euch ein Beispiel geben, dass ihr mich versteht. Ein Säemann ging aus zu säen seinen Samen. Bedeutet das, dass ein Säemann einen Sack, einen Schurz hat und hat da Samen drin und streut den Samen. Und darf man das wörtlich nehmen? Gibt es so etwas? Glaubt ihr sowas? Ja. Das war nötig, heute hat man Säemaschinen. Nein, also das Wort bleibt. Der Same fällt in mein Herz und bringt Frucht. Das Wort. Und wir leben von dem Wort. Haben wir schon drei Deutungen. Es, ich, wir. Der Same, heißt es, ist das Wort Gottes, sagt der Herr Jesus. Und ein Kind von 5 Jahren würde sagen, der Same, das sind die Körner da, die der Opa da einen Sack hat, die der Vater da hat und ausstreut. Das ist der Same. Hat das Kind recht? Ja. Und dann sagt einer, der Same ist das Wort Gottes. Das Wort, das ich lese, das Wort, das ich höre und bewege, das in mein Herz fällt. Vierfach ist das Ackerfeld. Mensch, wie ist dein Herz bestellt? Der Same ist das Wort Gottes. Auf der Ich- und Wir-Linie. Der Same ist Israel. Israel ist der gute Same. Der wird ausgestreut unter den Völkern. Der gute Same. Und die Nationen, das ist das Unkraut. Das ist auch ein Same. Aber Unkraut. Aber der reine Weizen ist Israel. Steht geschrieben. Mehrfach. Es ist der Same, sachlich, das Wort, Israel. Und der Same, das Samenkorn, das in die Erde gefällt wird und bringt viel Frucht. Du starbest selbst als Weizenkörn und sankest in das Grab. Belebe denn, o Lebenskörn, die Welt, die Gott dir gab. Die macht dich lebendig, weil du gestorben bist. Er geht hin mit Weinen und trägt edlen Samen. Das ist er selbst. Weinend geht er in den Tod. Und die Frucht und Folge ist eine erlöste Welt. Die Garben des Universums. Aber das kann man nicht einem einbläuen. Das muss man durch den Heiligen Geist sich zeigen lassen. Wir haben schon Leute gesagt, wissen Sie, wie Sie die Schrift deuten und schließlich alles beziehen auf das Weltall. Das ist eine ganz gefährliche Sache. Da habe ich gesagt, Herr Pfarrer, dann lassen Sie Ihre Sieger ja davon. Wenn es eine gefährliche Sache ist. Aber Liebe habe ich das gesagt. In aller Liebe und Demut. Meine Freunde, fangen wir an, dieses Buch zu lesen und zu lieben. Wir werden staunen. Wenn ein Michel Hahn, ein Bauersmann, noch mit 60 Jahren sich hingesetzt hat und hat Griechisch gelernt, wie muss er dieses Wort geliebt und verstanden haben? Ein Michael Hahn, der ist doch auch hier bekannt bei den Bayern, ja? Und dann ist doch gut. Doch, das ist die Buchsprache der Bibel. Fünftens, die Rechtssprache der Gerichte. Unser Äon und überhaupt alle Äonen sind eine Kettenfolge von Gerichten. Wie viele Gerichte sind schon hereingebrochen in diesem Jahr? Von an Überschwemmungen, an Vulkanausbrüchen, an politischen Morden, an Sexualmorden, an verbrecherischen Dingen. Jeden Tag neue Schandtaten und neue Gerüchte Gottes in irgendeiner Form. Und die Schrift ist voller Gerichte, die Rechtssprache der Gerichte. Brandet der Reden in seinem Zorn. Seine Wege sind Gericht, steht geschrieben. Alle Wege Gottes, alle Wege, solange die Schöpfung noch unterwegs ist, sind Gerichtswege. Und wenn du dein Leben betrachtest, was war dein Leben bis jetzt? Eine Angst, eine Not, ein Gerichtsschlag nach dem anderen. Wenig glückliche Stunden, viel Not und Enttäuschung und Kampf und Ermattung und Verzweiflung. Ach, wenn du genau betrachtest, was bist du, was sind wir alle für arme Tröpfe? Seine Wege sind Gericht. Und diese Gerichtswege müssen wir gehen. Und wohl dem, der nicht nur das Gericht über sich ergehen lässt, sondern der sich selbst richtet. Aber seine Ziele sind Herrlichkeit. Es gibt aber keinen Weg ohne Ziel und gibt kein Ziel ohne Weg. Es gibt keine Gerichtswege, besonders wenn man sich selber richtet, ohne Herrlichkeit. Und gibt keine Herrlichkeit, durch die es nicht, zu der es nicht durch Gerichte geht. Merken wir uns das. Deine Gerichte, deine Ängste, deine Enttäuschung, deine Ehen, deine Familien, deine Beruf und in allem, sind die Vorbereitung einer unbeschreiblichen Herrlichkeit. Nimm mal diesen Satz mit und danke mal dafür. Auch wenn du es nicht ganz verstehst, danke mal dafür. Es werden dir Kräfte des Segens vermittelt werden. Die Rechtssprache des Gerichtes. Ich habe noch zwei Punkte. Ich sage sechstens, und das ist das Wunderbare, die Heilssprache im Sohn. Das ist wieder eine Art, wie Gott redet. Die Heilssprache im Sohn. Gott hat im Sohne geredet. Ich will euch einmal ganz knapp ein Zehnfaches vorlesen, was uns Christus ist. Christus ist im Blick auf die Schöpfung, im Blick auf Gott, im Blick auf Israel, im Blick auf dich und mich und die Gemeinde und die Engel und Geister und Toten, im Blick auf das Universum, ist Christus mehr als ein Hundertfaches. Aber ich will euch nur ein Zehnfaches vorlesen. Christus ist erstens der Planer oder der, ja, also in Sprüche 8, das Wort, was da steht, er ist das Schoßkind oder er ist der Geliebte oder er ist der Werkmeister. Das Wort heißt im Hebräischen, er ist der Amen. Da steht Amen im Hebräischen. Christus ist der Amen. Amen heißt, oh, möchte das bald werden, was du beschlossen hast. Das heißt Amen. Wenn deshalb einer betet und es ruft einer dazwischen, Amen, das heißt nicht, du hast lang genug gebetet, hör mal endlich auf. Das heißt das nicht. Das heißt, ja, so ist es. Und in der Urgemeinde, da haben sie gerufen, ja. Oder das gesteigerte Amen. Oder wenn einer bis zum Ziel durchgeschaut hat im Glauben, da hat er gerufen, Halleluja, Halleluja. Das heißt, lobe den Herrn. Das sind wunderbare Dinge. Das war von der Urchristenheit. Wir sind ja totgepredigt, wir sitzen da und tun kein Wunder auf. Das heißt das nicht, dass er jetzt alle Halleluja schreien soll. Das ist das andere Extrem. Meine Freunde, er ist der Planer. Zweitens, er ist der Schöpfer oder der Werkmeister. Drittens, er ist der Träger. Er trägt das Ganze all. Viertens, er ist der Erlöser oder der Löser. Er hat sein Blut und Leben für alle gegeben. Auch für dich. Auch für die verzweifelten Menschen, die darauf warten, dass du sie ansprichst und ihnen ein Wort des Trostes sagst. Auch für die. Das musst du ihnen aber sagen. Das wissen sie nicht. Jesus starb für dich. Jesus starb für mich. Ja, für uns. Alle starb der Herr. Gottlob. Er starb auch für dich. Das darfst du den Leuten sagen. Das macht sie froh. Ich habe mal mit 6-jährigen Jungen, vor 40 Jahren, habe ich dieses Lied gesungen. Vor 42 Jahren war es. 42 Jahre. Lied gesungen. Jesus starb für dich. Jesus starb für mich. Ja, für uns alle starb der Herr. Gottlob. Er starb auch für dich. Und da bin ich so rumgegangen in meinen Saal und habe jedes Mal, wenn ich gesagt habe, für dich, auf einen gedeutet. Und zwar auf irgend so ein Büchlein, das so traurig da saß und so unterernährt. Und das war ja in den Jahren 20, 21 und. Dem habe ich gesagt, Gottlob, er starb auch für dich. Und habe dann immer auf einen gedeutet. Und als wir den vierten und fünften Vers sangen, da bin ich auch wieder rumgegangen, habe meine Kinder so, meine Bänke in den Kreis gestellt. Der Herr Schulrat hat es verboten, ich habe es doch gemacht. Sei froh, dass ich nicht Lehrer war bei dir.
Ja, damals war das also ein großes Verbrechen vor 41 Jahren, dass man was macht, dass man so, dass die Kinder nicht so da sitzen und machen gucken der Mutter mit dem Buckel. Sondern die sollen rund sitzen und sollen einander sehen und sollen Lehrer sehen und so weiter. Also da habe ich auf die einen gedeutet. Und wie ich mal wieder rumgehe und singe, Gottlob, er starb für dich, Jesus starb für mich, Gottlob, er starb auch für dich. Das wird auch so ein armes Bierchen gedeutet. Und da springt er nebendran auf, sagt, aber, Herr Lehrer, aber auch für mich. Sage ich, jawohl, auch für dich. Und habe ihm die Hand aufs Haupt gelegt, auch für dich, starb der Herr. Hat der Kerl nie vergessen. Heute noch begegnen sie mir auf der Straße. Schon lange her, das sind jetzt 41 Jahre her. Die sind jetzt 47 Jahre alt, waren damals 6 Jahre alt. Und diese Szenen wissen die noch. Das kann man nicht nachmachen. Aber du kannst den Menschen, die ohne Gott und ohne Christus in geheimer Angst leben, verbittert, unzufrieden, mit Selbstmordgedanken spielen, verzweifelt, sagen, kein Mensch auf der Erde hat Interesse an mir und liebt mich, ich bin halt ein armer Tropf und dass ich geboren bin, das ist ja ein Fehlschlag Gottes gewesen. Ich, ach, was. So haben wir alle schon gedacht. Ich auch, meine Lieben. Die warten auf das erlösende Wort, auf die Botschaft von Jesus Christus, der alle liebt, der alle erlöst hat. Und der gesagt hat, und ich, wenn ich erhöht bin, ich werde sie alle zu mir ziehen. Auch die Ärmsten. Die Ärmsten zuerst, die Elendesten zuerst. So Tröpfe, wie du einer bist und wie ich einer bin, kommen zuerst dran. Was nicht ist, das hat Gott erwählt, meine Freunde. Was nicht ist, das hat Gott erwählt. Also sobald du den Mut hast, ein Nichts, eine Null zu werden, dann bist du eingezogen in die Erwählung Gottes, dann bist du ein Erwählter. Aber solange du meinst, du wärst ein Wortskerl mit einer weißen Weste, oh, wie der gekennt, tüchtig, angesehen, dass du was gebracht hast. Wenn du, solange du das glaubst, bist du kein Erwählter. Was nichts ist, das Unechte, das Geringe, das Törichte und die Nullen. Die Nichte, das kann man übersetzen, die Nullen. Die hat Gott erwähnt. Sag das den Elenden, den Zerschlagenen, den Gedemütigten, die kein glückliches Familienleben haben, deren Mann ein Säufer ist und ein Hurer und ein Ehebrecher. Und deren Kinder in der Sünde leben, dass die arme Frau vor lauter Waschen und Flicken und Stopfen und Kochen nicht mehr dazu kommt, mit den Kindern ein liebes Wort zu sprechen und nervös wird. Sagt es den verzweifelten Menschen um euch her. Ihr glaubt nicht, wie viele es gibt. Sagt ihnen das. Die Heilsprache des Sohnes, der Erlöser. Er ist der Herr, er ist der König über Israel. Er ist das Haupt seiner Gemeinde. Er ist der Richter aller Welten. Er ist der Erstatter, der Wiedergutmacher. Und ist der Vollender. Das ist Christus. Und das alles müsst ihr wissen. Und das alles dürft ihr neben ihm glauben. Und das alles dürft ihr verwalten und weitertragen. Ich komme zu meinem letzten Punkt, siebtens. Und das ist etwas Wunderbares. Gott redet nicht nur durch die Zeichensprache der Natur, durch die Wundersprache der Erfahrung, durch die Herzenssprache des Gewissens, durch die Buchsprache der Bibel, fünftens durch die Rechtssprache der Gerichte, sechstens durch die Heilssprache im Sohn. Gott redet heute, nachdem der Sohn in die Himmel, durch die Himmel, über alle Himmel gefahren ist, redet Gott heute durch die Zeugensprache der Gläubigen. So wie der Vater den Sohn gesandt hat, hat Gott dich und mich gesandt. Dich in deine Ecke, mich in meiner hier. Und wir dürfen nun das bezeugen. Wir dürfen das bezeugen. So sind wir den Botschafter an Christi Stadt und sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der von keiner Sünde wusste, hat er zur Sünde gemacht, auf dass wir würden die Gerechtigkeit Gottes. Das ist ein Wort von einer ungeheuren Tiefe und Weite. Das ist ein Wort. Sag das den Leuten. So sind wir denn. Und mit diesem Wir meint Paulus die Korinther, das ist ein Wort aus dem zweiten Korintherbrief, und die Korinther, das war eine böse Gesellschaft. Die waren moralisch auf einem Tiefstand. Das war die moralisch tiefstehendste Gemeinde aus der Briefliteratur des Neuen Testaments. Das waren die Korinther. Wenn ich euch sagen wollte, was die für Fragen gestellt haben, den Paulus. Ich will sie ja gar nicht nennen, wie der Kinder will. Und wir, sagt Paulus, da meint er nicht sich, Pluralis Majestaticus, er meint sich und die Korinther. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Der Herr sitzt zur Rechten des Vaters und wartet. Und du bist so ausgesandt von ihm, wie der Vater ihn ausgesandt hat. Zeugensprache der Heilige. Wir sind Unterruderer, das heißt die ärmsten Sklaven, und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Beides zugleich. Da steht im 1. Korinther 4, Vers 1. Wir sind Unterruderer, Hyperetes. Das waren die Sklaven, die waren unten im Schiffsbau. Die mussten rudern, waren mit Ketten angeschmiedet. Und wenn einer nicht mehr konnte, da bekam er einen Sack mit Sand auf den Kopf geschlagen. Und wenn er dann tot war oder zu elend war, dann wurde er rausgeschmissen als Speise für die Fische. Ab, ein anderer her. Unterruderer, sagt Paulus, das sind wir. Und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Gott hat gewaltige Geheimnisse, wunderbare Geheimnisse. Und die verwalten wir. Keine Kirchenregierung. Wir, die Gläubigen, die Geringsten, die Nullen, die Nichte, die Zerbrochenen, die Gedemütigten, die Auserwählten, die verwalten die Geheimnisse Gottes, meine Brüder. Und so redet Gott durch die Zeugnissprachen der Gläubigen. Ich schließe mit einer Begebenheit aus meiner Heimat. Nach dem Ersten Weltkrieg, da kamen Abgesandte der Kommunisten und der SPD, die Aufgabe hatten, die Gottlosigkeit in Deutschland einzuführen. Also das, was in Russland offiziell eingeführt wurde, hat man ja auch bis zu gewissem Grad schon damals in Deutschland einzuführen versucht. Da kam so ein kleiner windischer Bursche in einem großen Dorf, der Nähe meiner Heimat, und hat da den größten Saal gemietet, den Wirtschaftssaal, und hat einen Vortrag gehalten und bewiesen, dass es keinen Gott gibt. Es gibt keinen Gott, das werde ich euch beweisen. Große Plakate und die Bauern, die kamen da. Die haben dazugehört. Ja. Und da trat er dann auf und hat mit allen Mitteln der Rhetorik und seiner angelernten Phrasen, hat er da losgelegt und zu beweisen versucht, dass es keinen Gott gibt. Sonst gibt es keine die Kapitalisten und so weiter, die Arbeiter unterdrücken. Und all diese alten Lappen hat er da spielen laufen lassen. Und als er fertig war, da sagte er so, und wenn es doch einen Gott gäbe, da sollte er mir mal seinen Erzengel schicken. Da würde er doch einen von seinen angeblich so starken Engeln schicken und würden wir dann nicht zu Boden schmettern, wenn es einen gäbe. Aber es kommt niemand. Ihr seht, es gibt kein Gott, alles Schwindel, alles Betrug, alles Verdummung für die Arbeiter und für die Armen, um sie auszubeuten. Machen die Reichen, die Taffen, die machen das, die Schwindler. Und hat damit seinen Vortrag geschlossen und dann entstand eine Stillung, da geht auf einmal an, von hinten, mit schweren Schritten, kommt er durch den Saal, ein bekannter, gläubiger Schmied von dem Dorf. Und Herr, in Kleiderschrank, der Schmied kommt da raus, geht die Treppe hinauf, auf die Bühne und sagt, wissen Sie, oder hat sie direkt gesprochen, wissen Sie, für so einen Burschen wie Sie, da schickt Gott keinen Engelfürsten. Das kann ich auch besorgen. Quatsch! Und hat ihm eine. Und hat ihm aber Ortschen gegeben, dass er umgefallen ist. Eine wahre Begebenheit. Und alles hat Bravo gesagt, war die Sache aus. Der ist nicht mehr gekommen. Da hätte kein Polizeischutz genügt. Da hätte der Dorfspolizist ihm nicht geholfen. Das kann Gott auch. Irre euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sieht, wird er ernten. Gott redet. Verstehen wir die Sprache Gottes, die siebenfache Sprache, die ich eben anführte, und lassen wir nicht nur Gott so zu uns reden, sondern seien wir Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und reden wir zu den Herzen der Menschen. Sie warten darauf. Und in dem Maße, wie du das Zeugnis von Jesus weitergibst, wirst du gesund und froh. Und jetzt kommt der allerletzte Gedanke. Dann sage ich Amen. Darf ein Mann, der krank ist, eine schlimme Krankheit hat und in Behandlung eines tüchtigen Arztes ist und er merkt, es geht vorwärts. Ich bin zwar noch nicht gesund, aber es geht vorwärts. Er spürt den Genesungsprozess. Darf der, auch wenn er noch nicht ganz gesund ist, diesen Arzt empfehlen und zu dem Propaganda und Reklame machen. Darf er das? Der wollte das nachher. Und so darfst auch du, wenn du noch 100 Fehler an dir siehst, darfst du dennoch Jesus bezeugen, der dich errettet und erlöst hat und der dich zum Ziel führen wird, obgleich ich noch gar nicht am Ziel bin. Und das ist nämlich etwas, was viele Not macht. Ich habe ja selbst noch Fehler. Ich werde ja selbst immer mal wieder aufgebraust und so weiter. Darf ich dann auch schon ein Zeugnis sein? Jawohl, wo sich's begibt, darfst du auch in deiner Unvollkommenheit ein Zeugnis sein für Jesus. Gott redet durch seinen Sohn, Gott redet durch seine Söhne, Gott redet durch das Haupt, Gott redet durch die Glieder, Gott redet durch ihn, durch den Geliebten, den er gesandt hat, und Gott redet durch dich, den er gesandt hat in deine Umgebung. Gott segne uns, dass wir die Sprache Gottes verstehen und solche sind, die sich als Sprachgefäße Gottes benutzen lassen für andere verzweifelte Menschen in unserer Umgebung. Amen. Amen.